Wir sind in Matthäus Kapitel 2 heute Morgen. Wollen nochmal ein bisschen was Weihnachtliches machen. Ich möchte mir heute die Weihnachtsgeschichte aus den Augen der Weisen aus dem Morgenland anschauen. Das sind Matthäus 2. Wir beginnen im Vers 1. Als nun Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, Bethlehem ist eine kleine Stadt südlich von Jerusalem, ein paar Kilometer. In den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Sehr bemerkenswert hier. Diese Typen, die kamen aus dem Osten, aus dem Gebiet von Babylonien. Das ist eine sehr weite Reise, die diese Typen unternommen haben. Und die sind gekommen in dieses kleine Kaff nach Israel, ein kleines, unbedeutendes Land eigentlich, was von den Römern besetzt war, in ein kleines Kaff nach Bethlehem. Diese Weisen, es waren Sterndeuter, wir sehen haben Astronomen, würden wir heute sagen, haben die Sterne beobachtet. Wörtlich bedeutet dieses Wort Weise Magier, das ist das eigentliche Wort, oder Magai im Griechischen, von daher kommt es. Unser Wort Magier kommt daher. Diese Magier waren eine Priesterklasse, die oberste Priesterklasse, im Mederreich und dann später auch unter den Persern. Und wir können sagen, das waren so die Oberhäupter der Staatsreligion in ihrem Land. Und die waren Ratgeber des Königs in ihrer Kultur. Also es waren sehr einflussreiche, mächtige Männer hier. Und einer ihrer Jobs war, dass sie die neuen Könige eingesetzt haben. Und die hatten dann auch noch in späterer Zeit, zu dieser Zeit hier, unter den Patern, die damals regiert haben in ihrem Land, hatten die noch sehr großen Einfluss. Also es waren nicht die heiligen drei Könige, wie wir das so traditionell sehen, sondern das waren eher Priester als Könige. Aber hatten auch Einfluss, hatten in einem gewissen Sinn schon auch weltliche Macht. Das sind so unsere Traditionen. Im 3. Jahrhundert wurden die dann zu Königen gemacht. In der Tradition halt. Und dann bis zum 6. Jahrhundert hatten die sogar Namen. Also, wir kennen der Kaspar und der Melchior und der Balthasar. Aber das war nicht von Anfang an so. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie viele das waren. Wahrscheinlich waren es mehr als drei. Wir haben in der Tradition drei Könige, weil sie drei Gaben dargebracht haben. Daher kommt es. Aber wahrscheinlich waren es viele. Es waren mächtige, einflussreiche Männer. Die sind hier sicher mit einer großen Karawane gekommen, mit Kamelen, mit Soldaten, mit Begleitschutz. Mit so all dem orientalischen Pomp, den wir uns vorstellen können, wenn mächtige Männer gereist sind. Araber mit Turbanen und Kamelen und Dienern und Soldaten, hat sicher Aufsehen erregt. Und warum sind diese Priester aus einem fernen Land in dieses kleine, unbedeutende Land Israel gekommen, in dieses Kaff namens Bethlehem? Und die sind ohne Einladung gekommen. Ist auch interessant. Normalerweise hätte der König eingeladen und gesagt, hey, ich habe einen neuen Sohn, Geschenke sind willkommen, kommt und gratuliert. Aber die sind hier ohne Einladung gekommen. Warum sind die diesem Stern gefolgt? Wenn wir zurückgehen in der Geschichte, über 500 Jahre, da gab es einen Mann, einen Juden namens Daniel. Und der wurde von dem Babylonier König Nebukadnezar verschleppt nach Babylon. Und er konnte prophetische Träume deuten. Und weil er einen Traum von dem König ausgelegt hat, hat ihn der König Nebukadnezar als Herrscher eingesetzt über die ganze Provinz Babel und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel, heißt im Buch Daniel. Also er war der Oberste dieser Magier, dieser Priester. Er war der Chef von dem Ganzen. Und dann später hat der Sohn von Nebukadnezar, der Belsazar, Daniel zum dritten Mann im Reich gemacht, nach ihm und seinem Sohn. Lesen wir auch im Buch Daniel. Und nachdem die Meder und Perser, das war dann das Weltreich, nach den Babyloniern, nachdem die Babylon erobert haben, hat der König Darius auch wieder Daniel zum zweiten Mann in seinem Reich gemacht. Und da ist dann die Geschichte mit der Löwengrube, wo diese anderen Obersten stinkig geworden sind, dass er hier einen Juden über sie setzt und hat ein bisschen Probleme gegeben. Aber dieser Daniel hatte großen Einfluss, dieser Jude Daniel. Er war der Oberste dieser Magier, Oberste dieser Priesterklasse, dieser Weisen. Und er war ein gottesfürchtiger Mann. Der war vertraut mit dem Alten Testament, mit den ganzen Prophetien, die es da gab. Er war selber ein Prophet. Faszinierendes Buch, das Buch Daniel. Prophetenbuch im Alten Testament. Daniel hat unter anderem ganz genau vorausgesagt, wann der Messias kommen würde, der verheißene Retter. Auf den Tag genau prophezeit. In Daniel 9 lesen wir davon, diese Prophetie von den Jahrwochen. Da heißt es, von dem Zeitpunkt an, als der Befehl erging, der Befehl von dem Perserkönig, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen, also 69 Jahrwochen. Also 7 mal 69 Jahre. 360 Tagejahre, das waren Mondjahre, die die damals hatten. Und wenn man das ausrechnet, kann man sich genau ausrechnen, wann der Retter, wann der Messias kommen muss. Und natürlich hat Jesus das genau erfüllt. Faszinierende Prophetie. Über 500 Jahre zuvor wurde das vorausgesagt. Und Daniel hat auch vorausgesagt, dass dieser Messias, dieser Gesalbte, das ist, was Messias bedeutet, dass der alle menschlichen Reiche, alle Versuche der Menschen, sich selber zu regieren, wird er zerstören. Und er wird ein neues Reich aufrichten. Und ich bin mir sicher, dass der Daniel diese Prophetien und alle anderen Prophetien im Alten Testament, da gibt es über 300, die auf den Messias hinweisen, auf Jesus, dass der seinen untergebenen Magiern, seinen untergebenen Priestern, dass er denen alles erzählt hat und die gelehrt hat. Im Alten Testament gibt es ganz viele Details über das Kommen von Jesus und über sein Reich. Auch, dass er, der Messias, die Menschen von ihrer Schuld erlösen wird. Dass er ein stellvertretendes Opfer darbringen wird. Dass er uns in Beziehung mit Gott bringen wird. Und offensichtlich hatte Daniel, nehme ich mal an, auch so ein prophetisches Wort über einen Stern, der die Ankunft des Messias bezeugen wird. Ist nicht in der Bibel berichtet, aber offensichtlich hatten diese Sterndeuter hier irgendeinen Hinweis, weil sie ja sagen, wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Was immer das war, manche versuchen das naturwissenschaftlich zu erklären, dass da irgendein Komet oder eine besondere Sternenkonstellation war. Ich glaube, es war einfach ein übernatürliches Phänomen, dass Gott gesagt hat, hey, so ein Fingerzeig, hier ist er. Und die haben das verstanden. Ich meine, die wussten vom Daniel her die Zeit, wann er kommen müsste. Und zu dieser Zeit hat Gott ihnen noch diesen Fingerzeig gegeben, diesen Stern. Und ich finde es bemerkenswert, diese orientalischen Priester. Wir können lernen von denen. Wir können lernen von ihnen. Es waren Männer des Glaubens. Die haben Gottes Wort geglaubt. Und die waren demütig. Ich meine, die Leute, die waren hohe Priester in ihrer Kultur, waren der Papst und die Kardinäle in ihrer Kultur. Die waren Herrscher in ihrem Land. Und doch sind sie bereit, hier diesen Messias zu suchen und sich vor ihm zu beugen, sich vor ihm zu demütigen und ihn anzubeten. In Vers 2 haben wir gelesen, dass sie sagen, wir sind gekommen, um ihn zu huldigen. Das heißt, ihn anbeten, ihn verehren, sich seiner Herrschaft unterordnen. Und das waren Leute, die ihn gesucht haben. Und Gott sagt uns das, wenn ein Mensch ihn mit aufrichtigem Herzen sucht, dann wird er sich finden lassen. Das hat er im Alten Testament gesagt, Jeremia 29 zum Beispiel, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und dann im Neuen Testament, Jesus hat dasselbe gesagt. Er hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Gott ist ein Gott, der sich gerne finden lässt. Von Menschen, die ihn wirklich ehrlich suchen. Und ich finde es so toll, diese Männer, die haben die Sterne beobachtet. Und Gott hat sich ihnen durch die Sterne geoffenbart. Es gibt andere, die durch Sterne zu Gott gefunden haben. Der Isaac Newton, dieser große Physiker und Mathematiker und Astronom, der hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine höchste und letzte Erkenntnis. Und ein Deutscher, der Astronom Mädler, der hat die erste Mondkarte erstellt, der hat gesagt, ein ernster Naturforscher kann kein Gottesleugner sein. Denn wer gleich ihm so tief in die Werkstatt Gottes geblickt und Gelegenheit hat, die ewige Weisheit zu bewundern, der muss vor dem Walten des höchsten Geistes seine Knie beugen. Wir lesen schon im Psalm 19, wo David betet und sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Wir können Gott erkennen in seiner Schöpfung. Und das ist passiert mit diesen Astronomen, bei diesen Priestern. Die haben die Sterne beobachtet und Gott hat sich ihnen offenbart durch die Sterne. Ich mag das. Gott lässt sich so leicht finden. Er begegnet Menschen, die offen sind für ihn, dort wo sie stehen. Diese Magier haben die Sterne beobachtet, er hat durch einen Stern zu ihnen gesprochen. Die Hirten waren auf dem Feld, die sind ihnen dort begegnet. Zacharias, der Priester, war im Tempel in Jerusalem und er hat den Engel dorthin geschickt. Die Weisen haben die Sterne beobachtet, er hat durch einen Stern zu ihnen gesprochen. Willst du Gott kennenlernen oder besser kennenlernen? Bist du ein Sucher? Gott ist so gewillt, sich finden zu lassen. Wer sucht, der wird finden. Und Leute, es gibt immer mehr von Gott. Er ist ein unendlicher Gott. Es gibt noch so viel mehr von ihm, was wir erfahren können. Und ich glaube, er ladet uns ein, dass wir ihn suchen. Wer sucht, der wird finden. Gott lässt sich gerne drauf ein, wenn Menschen sich auf ihn einlassen. Ich finde es auch interessant hier in dieser Geschichte, den Kontrast zwischen diesen Weisen, die eigentlich Heiden waren, und dann den jüdischen Leitern. Die Weisen, die haben den Stern des Messias gesehen und die waren begeistert, die waren voller Erwartung, die haben sich auf diese weite Reise gemacht, einfach nur um ihn zu verehren. Und die haben gedacht, okay, wenn wir zu den Juden kommen, die werden wissen, wo er ist. Und die sind nach Jerusalem gekommen, war der logische Anfangspunkt, wenn man einen König gesucht hat. Das war die Königsstadt, das war das religiöse Zentrum, dort war der Tempel, dort waren die Theologen, die weisen Leute. Und die haben wahrscheinlich angenommen, diese jüdischen Leute werden genauso begeistert sein wie sie. Und dann kommen sie nach Jerusalem und sie treffen so einen grausamen, bisschen durchgeknallten, paranoiden König. Und eine tote, korrupte, ja, geistig tote religiöse Leiterschaft. Vers 3 lesen wir, als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. König Herodes hier ist Herodes der Große. Es gibt 3 Herodes in der Bibel. Das war so ein ganzer Clan, aber das war so der Big Papa irgendwie. Herodes der Große war eigentlich ein sehr verrückter Kerl. War ein Idumäer, das heißt ein Nachkomme von Esau. Und er hat sich gegen die jüdische Linie der Makkabäer durchgesetzt. Die Makkabäer waren die, die in dieser Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament die Juden von der Herrschaft der Syrer befreit haben. Aber Herodes der Große hat sich gegen diese jüdische Linie durchgesetzt und er ist mit der Unterstützung der Römer 37 vor Christus an die Macht gekommen. Und er ist sozusagen der König der Juden geworden, obwohl er selber gar nicht wirklich ein Jude war. Und Herodes war einer der größten Baumeister in der Antike. Der hat sehr viel gebaut in Jerusalem, im Tempel zum Beispiel. Masada hat er gebaut, diese Festung am Toten Meer. Caesarea hat er gebaut. Und es wird berichtet, Herodes war eigentlich ein kleiner Mann und hat wahrscheinlich so ein bisschen einen Komplex gehabt, war sehr machthungrig, war paranoid. Der hat alle umbringen lassen, die ihm irgendwie eine Konkurrenz waren. Unter anderem viele seiner Familienmitglieder, seine Frauen, seine eigenen Söhne. Römische Kaiser hat mal gesagt, es ist sicherer, Herodes ein Schwein zu sein, als einer seiner Söhne. Weil die Juden haben die Schweine in Ruhe gelassen. Ne? Sehr grausamer Mann. Und so, wir können uns das vorstellen, als der König Herodes es hörte, dass er bestürzt war. Können wir uns vorstellen. Hat die Panik bekommen. Da kommen diese Weisen aus dem Morgenland, diese Königsmacher und suchen den neuen König der Juden. Hey, was geht denn hier ab? Ich bin der König. Und ganz Jerusalem war mit ihm bestürzt. Ah, wenn der König Herodes stinkig war, wenn der bestürzt war, dann waren alle bestürzt. Der konnte schon mal ausrasten. Das war eine tödliche Sache, wenn der Konkurrenz geschnuppert hat. Der König Herodes war beunruhigend. Vers 4, und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus, das heißt der Gesalbte, der Messias, geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Also es war alles genau prophezeit über das Kommen von Jesus. Hier sehen wir eine Prophetie, die der Prophet Micha oder Gott durch den Propheten Micha gegeben hat. Prophetie, wo der Messias geboren werden wird. Nämlich genau in diesem kleinen Kaff Bethlehem, südlich von Jerusalem. Ist auch interessant, Bethlehem. Für die, die am Dienstag in die Bibelstunde kommen, wir wissen, wer noch in Bethlehem geboren wurde. Erinnert ihr euch? Genau, David kam aus Bethlehem. Und so wurde auch der Messias, der Sohn Davids, Nachkomme Davids, in Bethlehem geboren. Bethlehem bedeutet so viel wie das Haus des Brotes. Das war eine fruchtbare Gegend dort, im Gegensatz zu der Wüste Judäa, die sehr nahe war. Und so ist das Brot des Lebens, Jesus in dem Haus des Brotes, geboren worden. David war auch ein Hirte. Und es gab in Bethlehem viele Hirten, weil es eine fruchtbare Weidegegend war. Und auch der Sohn Davids, Jesus, der gute Hirte, ist aus Bethlehem gekommen. Die haben dort die Schafe geweidet, die Opferlämmer für den Gottesdienst im Tempel. Und Jesus ist das Lamm Gottes. Er ist unser Opferlamm. Und unser Opferlamm ist aus Bethlehem gekommen. Ist interessant, ich finde es faszinierend, wie alles zusammenpasst. Vers 7, und dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Und wir wissen eigentlich, er hat sie belogen, er wollte das Kind umbringen. Das sind Konkurrenten für ihn, für seinen Thron. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Also die waren begeistert. Waren begeistert über den Messias, die waren begeistert über diese Bestätigung, die sie bekommen haben von den Schriftgelehrten in Jerusalem, die gesagt haben, ja genau, der soll dort in Bethlehem geboren werden, das ist alles prophezeit. Und im Gegensatz zu diesen jüdischen Priestern und Theologen sind die hingegangen, voll Begeisterung, die freuten sich, als sie den Stern wieder gesehen haben. Ich finde auch das bemerkenswert und eigentlich traurig. Hier sind die Schriftgelehrten, die jüdischen Theologen, die haben die Heilige Schrift, die kennen die Propheten. Und da kommt diese Riesenkarawane daher, dieses Spektakel, war eine große Sache in Jerusalem, bin mir sicher. Diese Priester aus dem Morgenland von weit her, die sagen, wir haben den Stern gesehen, der Messias ist geboren. Und diese jüdischen Leiter machen sich nicht mal die Mühe, ein paar Kilometer nach Bethlehem zu gehen und das mal auszuchecken. Mal zu sehen. War nicht daran interessiert, den Messias zu treffen. Ist krass irgendwie. Die waren eingeschlafen. Für die war das tote Theologie irgendwie nur da oben irgendwo was Theoretisches. Hat nichts mit ihrem Leben zu tun gehabt. Ihr Glaube. Und das ist so traurig, die vermissen hier die ganze Party. Die ganze Begeisterung, dieses Abenteuer mit Gott. Im Gegensatz zu diesen Weisen, die sich darauf eingelassen haben. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit mir? Sind wir irgendwie eingeschlafen? Ist es für uns so tote Tradition? Ja, man geht halt zu Weihnachten in die Kirche oder Sonntagmorgen. Oder haben diese Verheißungen Gottes, die wir in seinem Wort haben, hat es wirklich was mit unserem Leben zu tun? Ergreifen wir die im Glauben, so wie die Weisen das getan haben? Erfahren wir das in unserem Leben? Gottes Wirken. Lassen wir uns ein auf das. Suchen wir Gott. Jesus ist lebendig. Beten wir ihn an. Wie diese Weisen hier. Lassen wir uns aktiv ein auf seine Verheißungen. Ich glaube, Gott will uns herausfordern. Vielleicht gerade jetzt am Ende dieses Jahres und am Anfang des neuen Jahres. Gott will uns herausfordern, dass wir nicht eingeschlafen sind. Gott, hilf uns, dass wir nicht zu religiösen Pennern werden. Irgendwie. Dass wir zufrieden sind mit dem Status quo, wo wir stehen mit Gott. Dass wir bequem sind. Unbeeindruckt von dem, was Gott tun will. Hey, wir leben in einer echt aufregenden Zeit. Jesus kommt bald wieder. Und unser Messias, unser Erlöser, unser Retter, er kommt wieder. Und die Bibel sagt uns, jetzt ist die Zeit der Gnade, wo jeder gerettet wird, der den Namen Jesus anrufen wird. Jeder, der zu ihm kommt. Und jetzt ist die Zeit, in unserem Leben Belohnungen zu sammeln. Für Dinge zu tun für Jesus, für die wir belohnt werden in alle Ewigkeit. Ich glaube, jetzt ist die Zeit der Ernte, wo Gott nochmal seinen Geist ausgießen will und Menschen zu sich ziehen will. Und Leute, wir sollten an der vordersten Front sein von denen, die sagen, ja, Jesus, wir wollen das mit dir erleben. Wir wollen Teil von dem sein, was du tust in dieser Welt. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt für dich. Mann, ich will mal nicht zurückschauen auf mein Leben und sagen, oh, ich habe es verpennt irgendwie. Habe so bequem dahin gelebt und habe diese Abenteuer verpennt, die Gott für mich eigentlich hatte. Ich meine, lest Gottes Wort, lest die Verheißungen, die da drin stehen. Die sind für uns. Verheißung seines Heiligen Geistes. Verheißung, dass er uns gebrauchen will. Verheißung, dass er uns versorgen will. Wenn wir sein Reich zuerst suchen, dann wird er all diese Dinge hinzufügen. Wunderbare Dinge. Gott will uns gebrauchen. Wir dürfen seine Werkzeuge sein. Und das ist begeisternd. Das ist eine wunderbare Sache. Und ich möchte wer sein, der begeistert ist von Jesus. Dass ich darauf einlasse, auf das, was Gott für uns hat. Und ich möchte Jesus begegnen. Und wie gesagt, es gibt immer mehr. Und wer ihn mit ganzem Herzen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Gott hat noch so viel vor mit uns. In unserem Leben. Er will uns berühren, er will uns heilen, er will uns gebrauchen, um andere zu berühren, um andere Menschen heil zu machen. Er will große Dinge tun. Die Frage ist, bist du, bin ich? Sind wir Schläfer oder sind wir Suchende? Sind wir Leute, die sich ausstrecken? Ich will mehr von dir, Jesus. Ich will gebraucht werden. Ich will das erleben, was ich hier lese in der Apostelgeschichte. Das ist für uns heute. Die Apostelgeschichte ist noch nicht fertig. Wir leben da mittendrin. Vers 11, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Seht ihr, das Kind ist nicht in einem Stall, nicht mehr, es ist in einem Haus wahrscheinlich. Sie kommen nicht zu dem Baby, das in der Krippe liegt. Das ist auch so was, was traditionell ein bisschen falsch dargestellt wird. Krippenfiguren sind immer die drei Könige dabei, die eigentlich keine Könige waren, sondern Priester und wahrscheinlich mehr als drei. Aber die waren später da. Wahrscheinlich war Jesus so 1,5 Jahre alt. Und sie bringen ihm Geschenke. Und diese Geschenke waren prophetisch, diese drei Geschenke. Die wussten viel über den Messias, wahrscheinlich von Daniel. Bringen ihm Gold. Gold war das Metall der Könige. Und Weihrauch. Weihrauch wurde im Tempel von den Priestern dargebracht. Und Myrrhe. Myrrhe war ein wohlriechendes Harz. Mit dem haben sie so Salben zubereitet, mit denen sie die Verstorbenen einbalsamiert haben. Es erinnert uns an das Begräbnis von Jesus, wo sie das mit ihm getan haben. Prophetisch. Der Messias ist ein König, Gold. Jesaja 9 ist es schon prophezeit. Da ist es, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus war der wahre König. Er ist noch immer der wahre König. Der herrschen will über unser Leben. Jesus will König sein in deinem Leben. Jesus ist auch ein Priester. Zacharja sagt uns das, dass der Messias nicht nur ein König sein wird, sondern auch ein Priester. Ein Priester wird auf seinem Thron sein, heißt es in Zacharja Kapitel 6. Jesus ist unser Priester. Was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist, was Jesus getan hat. Er ist unser Hohepriester, der für uns eintritt, der uns in Beziehung mit dem Vater bringt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Mittler, er ist unser Hohepriester. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es gibt nur einen, der uns Menschen zu Gott bringen kann und es ist der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Deswegen ist er unser Mittler, weil er sich selbst für uns gegeben hat. Das hat niemand anderer getan. Niemand sonst hat deine Sünden getragen. Also der Messias ist ein König, er ist ein Priester. Der Messias, der König, der Priester wird auch sterben für sein Volk. Er ist nicht nur der Priester, sondern er ist auch das Opferlamm, das für unsere Sünden bezahlt hat, damit wir nicht dafür bezahlen müssen, damit wir frei sein können für eine Beziehung mit Gott. Auch das ist schon im Alten Testament prophezeit. Jesaja 53, die Stelle, die wir alle kennen, die zu Ostern immer gelesen wird. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus, unser König, unser Priester, unser Mittler und unser Opferlamm. Die drei Weisen mit den Gaben, die sie gebracht haben, haben sie anerkannt, wer dieses Kind ist. Haben gesagt, Jesus, du bist unser König, du bist unser Priester, du bist unser Opfer. Und sie fielen nieder und sie huldigten ihm, beteten ihn an. Stellt euch das Bild vor, diese Hohepriester, diese mächtigen Männer aus dem Orient. Riesenkarawane steht vor dem Haus und die fielen voll Ehrfurcht vor diesem Kleinkind auf die Knie und huldigten ihn als König, als Messias, als Retter. Ist cool. Die Männer, die hatten echten Glauben. Das war nicht wirklich das, was sie erwartet haben wahrscheinlich. Als sie den Stern gesehen haben, haben sie wahrscheinlich eher gedacht, okay, ein Königssohn ist geboren. Also wir gehen in den Palast, wird der Sohn des Königs sein oder vielleicht der Sohn des Hohepriesters zumindest. Und Gott führt sie hier zu einem Baby, zu dem Sohn des einfachen Zimmermanns, in ein einfaches Haus. Aber sie haben Gott geglaubt, Gottes Wort und seiner Führung. Sie beten ihn an. Wie ist es mit dir? Wir haben so viel mehr als diese Sterndeuter. Wir leben nach dem Fakten. Nachdem Jesus alle Prophetien erfüllt hat, alle 300 oder mehr, die im Alten Testament über den Messias geschrieben stehen. Wir wissen, es ist Geschichte. Jesus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden. Und er ist auferstanden und er lebt und er will uns neues Leben schenken. Leben, Beziehung. In Beziehung mit ihm. Und die Auferstehung beweist uns das. Dass er ohne Zweifel der ist, der er behauptet hat zu sein. Wir leben nach den Fakten. Wir haben so viel mehr als diese Magier. Werden wir das annehmen? Jesus als unseren Herrn, als unseren Erlöser, als unser Opferlamm, als unseren Priester. Und werden wir ihn verehren als unseren König und Gott und werden wir uns auf ihn einlassen. Wir haben so viel mehr als diese drei Weisen. Lassen wir uns herausfordern von denen heute Morgen, dass wir solche sind, die sich auf Gott einlassen und die sein Wort mit Erwartung lesen und diese Verheißungen, die wir sehen in seinem Wort, dass wir die wirklich ergreifen im Glauben und uns darauf einlassen. Lass uns es als Vorsatz nehmen für dieses kommende Jahr, dass wir Menschen sein wollen, die Gott suchen, wie nie zuvor, mit ganzem Herzen. Und wenn wir wunderbare, große Dinge erleben, mit ihm. Denn wer ihn sucht, der wird ihn finden. Er ist ein Gott, der sich gerne suchen lässt und gerne finden lässt von uns. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir deinen Geburtstag feiern dürfen. Dass du Mensch geworden bist, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Und Jesus, wir wollen uns freuen darin. Wir wollen wie David sagen, freue dich im Herrn, meine Seele, denn er hat Großes an dir getan. Das stimmt, du hast Wunderbares an uns getan, Herr. Ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du uns erlöst hast, dass du uns wahres Leben schenkst. Und ich danke dir für all diese wunderbaren Abenteuer, die du noch für uns hast. Und ich bitte dich, Gott, für jeden Einzelnen von uns, dass wir ganz neu in unserem Herzen die Entscheidung treffen, dich zu suchen. Und ganz neu uns auf dich einlassen, Herr. Ich bete, dass dieses neue Jahr ein Jahr wird, wo wir dich erleben wie noch nie zuvor. Wo wir dir so nahe sind wie noch nie zuvor. Wo wir dir vertrauen wie noch nie zuvor. Wo wir dich suchen im Gebet. und wo wir gebraucht werden von dir und deine Wunder erleben. Du bist ein lebendiger Gott, Herr, und das ist so begeisternd. Und wir wollen uns einfach neu auf dich einlassen. Heute Morgen und wo wir in dieses neue Jahr hineingehen. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen.